Wie kommt das Neue in die Wissenschaft und wie kommt es von da aus in die Welt? Das ist eine der brennendsten Fragen der Gegenwart und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Es gibt ja nicht zu wenig kluge Köpfe in Deutschland und zu wenig Erfindungen werden hier auch nicht gemacht. Trotzdem aber liegt das Land im Vergleich zu China und den USA zurück und wir müssen uns gewaltig anstrengen, um diese Lücke irgendwie zu schließen. Wie das gehen kann, darüber rede ich heute mit Irene Bertschek, die eine der einflussreichsten Innovationsforscherinnen in Deutschland ist. Irene Bertschek forscht am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Sie leitet die Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung und außerdem ist sie auch noch Professorin für die Ökonomik der Digitalisierung an der Universität Gießen. Hallo Frau Bertschek.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Bertschek, wo steht Deutschland, wenn es um Innovation geht?
Ja, Deutschland steht insgesamt betrachtet, würde ich sagen, im oberen Mittelfeld, in manchen Bereichen auch noch an einer vorderen Position, aber hat eben auch in den letzten Jahren vor allem technologische Rückstände aufgebaut.
In welchen Bereichen ist Deutschland denn stark und in welchen sind die Rückstände?
Ja, wir haben uns im aktuellen Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation die 6 Schlüsseltechnologien angeschaut, die ja jetzt auch prioritär gefördert werden sollen. Und da ist es so, dass Deutschland gut dasteht bei der klimaneutralen Energieerzeugung, bei der klimaneutralen Mobilität. Aber in anderen Bereichen wie KI, Mikroelektronik, Biotechnologie, ja, das sind, ist die Forschung zum Teil noch sehr gut, aber in der Anwendung, im Transfer zeigen sich dann doch Schwächen.
Bei 2 von 6 sind wir ganz gut, bei 4 sind wir nicht so gut. Kann man da aufholen?
In manchen Bereichen sollte man auf jeden Fall aufholen. Dazu würde ich die künstliche Intelligenz zählen, weil die nochmal eine besondere Schlüsseltechnologie ist, die in allen Bereichen eingesetzt werden kann und eben auch dazu beitragen kann, dass sich andere Technologien weiterentwickeln. Deshalb ist das ein Bereich, in dem wir auf jeden Fall aufholen müssen.
Wie viel Zeit haben wir denn für diesen Aufholprozess, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns auf KI, wir setzen Prioritäten und wir wollen so schnell und so gut sein wie die USA und China?
Ja, dann haben wir eigentlich gar keine Zeit zu verlieren. Also wir müssen jetzt dranbleiben. Für vieles sind ja jetzt die Weichen gestellt, die Hightech-Agenda, es gibt einen Rahmen vor als Strategie. Wir haben private Initiativen, man spürt auch, dass die Akteure hier was bewirken wollen, ja, und diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Es heißt aber nicht unbedingt, dass wir das Niveau erreichen müssen der USA und China. Das ist auch sehr schwer möglich, ne? Allein aufgrund der Größe dieser beiden Länder und des Vorsprungs auch, den die beiden haben. Aber zumindest muss man aufholen. Und das kann man sich nicht erlauben, das nicht zu tun.
Wie macht man das, aufholen?
Aufholen kann man, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel künstliche Intelligenz, weil das halt die Technologie ist, die momentan ja so im Zentrum aller Diskussionen steht. Da braucht es verschiedene Elemente, um künstliche Intelligenz, also um Anwendungen entwickeln zu können, um Modelle entwickeln zu können und so weiter. Das erste ist die Infrastruktur. Es braucht Recheninfrastruktur, damit Modelle überhaupt trainiert werden können, entwickelt werden können. Es braucht Talente, also Menschen, die das auch machen. Deswegen brauchen wir auch eine gute Ausbildung und wir brauchen Kompetenzen. Und die Modelle habe ich schon angesprochen, die werden entwickelt in der Forschung, also in Forschungsinstitutionen, Universitäten oder auch in Unternehmen. Und und dazu braucht es auch finanzielle Mittel. Ne? Das können also Forschungsmittel sein, die der Staat zur Verfügung stellt, die Wirtschaft zur Verfügung stellt, aber auch Wagniskapital, damit eben Startups, wenn sie mit neuen Ideen auf den Markt kommen, auch die Möglichkeit haben, dann ja, aktiv zu sein, auf dem Markt zu skalieren.
Und wo sind wir jetzt schlecht? Also haben wir zu wenig Geld? Haben wir zu wenig Talent? Haben wir zu wenig Unternehmen? Haben wir zu wenig Leute, die das, was wir können, anwenden? Oder haben wir zu wenig Infrastruktur?
Ich würde sagen, an Talent und Kompetenzen mangelt es am wenigsten. Also das haben wir am ehesten, ja, weil wir sehen auch, dass viele Forschenden, die hier in Deutschland ausgebildet werden, gerade im Bereich KI, dass die nach ihrer Ausbildung, also nach ihrer Promotion in die USA gehen und dort bei den großen Tech-Unternehmen arbeiten. Das heißt, die Forschung ist eigentlich ganz gut aufgestellt, auch im KI-Bereich. Das ist sowieso etwas, was eigentlich in allen Schlüsseltechnologiebereichen gilt, dass wir da in der Forschung recht gut sind, ja.
Wenn Sie sagen, wir müssen KI nach vorne bringen, hat Europa, hat Deutschland denn ähnlich gute Voraussetzungen, um die Daten dann auch nutzen zu können, die wir haben und auf denen wir sitzen?
Nein, das haben wir nicht. Gerade in Deutschland nicht. Wir haben vielversprechende Datensätze, einmal aus der Industrie. Da liegt ja auch ein interessanter Anwendungsfall, also die KI mit den Industriedaten zu verknüpfen, aber auch im Bereich Gesundheit, Gesundheitsdaten. Also da liegen viele Datensätze brach und wir sind nicht gut darin, diese nutzbar zu machen bisher. Hier müssen wir unbedingt nachbessern.
Weil bei uns der Datenschutz zu wichtig ist?
Ja, und weil wir ihn anders auslegen als andere europäische Länder. Also oft wird ja die Schuld auf die DSGVO geschoben, die Datenschutzgrundverordnung, die ja auf der europäischen Ebene verabschiedet wurde. Aber wir sehen ja, dass andere europäische Länder viel besser damit sind, ihre Daten nutzbar zu machen. Also nehmen wir die skandinavischen Länder als Beispiel. Finnland, ja, da gibt es Gesundheitsdaten, die in einem Zentrum zusammengeführt werden und die für Forschende remote genutzt werden können. Das ist bei uns so nicht möglich. Das heißt, das ist schon auch ein Spezifikum hier in Deutschland.
Wenn wir das jetzt regeln könnten, gäbe es denn dann eine bessere und schnellere Umsetzung von Innovationen in die Praxis, also in die Anwendung?
Beim Transfer aus der Wissenschaft in die Anwendung ist es so, dass es gerade an Universitäten oft keine professionellen, dauerhaften Transferstellen gibt.
Transferstellen, das sind Stellen, die an der Schnittstelle von Universität und Wirtschaft arbeiten und die dafür sorgen, dass entweder Universitätsabsolventen gründen können oder dass deren Wissen, deren Know-how in Unternehmen gelangt oder an Unternehmen verkauft wird oder weitergegeben wird?
Also es ist an vielen Universitäten, also nicht an allen, ne? Wir haben natürlich diese technischen Universitäten wie die TU München oder die RWTH Aachen, wo dieser Transfer sehr professionell abläuft und auch einige andere. Also es ist jetzt nicht etwas, was generell gilt, aber an vielen Universitäten wird der Transfer, und ich rede jetzt speziell über den Technologietransfer, ne? Also nicht über den Wissenstransfer generell. Dieser Transfer nicht gleichwertig betrachtet wie Forschung und Lehre. Also eigentlich ist der Transfer ja sowas wie eine dritte Mission an den Hochschulen, aber er wird oft nicht als solches gelebt und dann werden eben auch nicht entsprechend Infrastrukturen oder Mittel bereitgestellt.
Ist es, weil deutsche Universitäten immer noch zu konservativ sind und eben denken, Grundlagenforschung und Lehre, das ist unser Geschäft und alles andere interessiert uns nicht und darf uns auch nicht interessieren?
Also das ist zumindest ein Erklärungsfaktor, dass man denkt, oh, okay, das ist nicht mehr im Bereich der Universität, das ist der Next Step, der kommt eben außerhalb des universitären Bereiches. Zum Teil ist es aber auch so, dass eben dann die Kompetenz an den Universitäten fehlt, gute IP-Transferstrategien zu entwickeln, eine gute Beratung bereitzustellen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gründen wollen. Also auch dazu muss man ja auch Leute gewinnen, die dann die Kompetenzen haben, das professionell zu machen.
Ja, woher wissen wir denn überhaupt, was Innovation ist und was sich mit einer Innovation auch machen lässt?
Gut, Innovation ist natürlich immer auch mit Unsicherheit verbunden. Also wenn man eine Idee hat, zunächst entsteht ja eine Idee und aus dieser Idee entwickelt man dann, es kann jetzt sein Prototyp, ne, wenn es im technischen Bereich ist oder ein Geschäftsmodell. Und natürlich weiß man nicht zu 100%, wie erfolgreich das sein wird. Und deswegen ist ja Innovation auch immer mit Unsicherheit verbunden. Wenn man aber sich nicht auf diese Unsicherheiten einlässt, dann hat man eben auch nicht die Chance zu gewinnen. Ne? Also dass die Innovation dann wirklich erfolgreich ist, dass es eine Marktneuheit gibt, mit der dann hohe Umsätze erzielt werden können und mit der sich dann ein Markt erobern lässt.
Wer lässt sich denn nicht ein?
Wir haben in Deutschland sicherlich nicht dieselbe Risikoeinstellung wie in den USA. Scheitern ist oft als etwas Negatives, wird als etwas Negatives betrachtet. Ja, wer scheitert, der hat verloren, der hat keine Chance mehr. Das ist in den USA anders. Aber ein Mindset zu ändern ist natürlich sehr, sehr schwierig, ja, weil das nur langfristig geht. Hier wäre es sicherlich wichtig, wenn man öfter mal positive Beispiele kommunizieren würde, auch an Universitäten, dass sich da Menschen, die ausgegründet haben, die erfolgreich waren, auch während des Semesters schon vorstellen oder während des Studiums vorstellen, damit die Studierenden eine Idee davon bekommen, was mögliche Karrierepfade sein können. Auf der anderen Seite haben Sie ja jetzt auch das Geld angesprochen. Auch hier ist Deutschland nicht so stark wie in anderen Ländern, was Wagniskapital und Wachstumskapital angeht. Also auch hier ist dieses Risikobewusstsein nicht so groß oder die Risikofreude nicht so groß wie in anderen Ländern, wie beispielsweise den USA. Und auch da könnte man noch mehr tun.
Wer soll da mehr tun?
Die Wirtschaft kann mehr tun, einmal damit, dass etablierte Unternehmen stärker mit Startups kooperieren, das auch als Chance sehen, dass sie Zugang bekommen zu einer neuen Technologie oder einem neuen Geschäftsmodell und dann von dem Know-how profitieren und dann gleichzeitig eben Mittel zur Verfügung stellen, damit das Startup wachsen kann. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch Modelle, und da möchte ich jetzt auch mal drauf hinweisen, gerade hier in Baden-Württemberg, die Gruppe, die ja eigentlich den Discounter Lidl finanziert, die investieren ganz massiv in die künstliche Intelligenz am Standort Heilbronn vor allem. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass auch private Investoren bereit sind, in eine Technologie zu investieren, aber auch in eine Region zu investieren und dann auch die gesamte Infrastruktur, die ganze Kette, die man dazu braucht, um das aufzubauen und so ein Technologieökosystem aufzubauen, bereit ist zu finanzieren.
Warum sind das so wenige in Deutschland?
Wenn man Unternehmen direkt fragt, was sie an Innovationen hindert, dann ist eigentlich das Haupthemmnis der Fachkräftemangel. Also die sagen wiederum, sie haben nicht genügend Fachkräfte, um an Innovationen zu arbeiten. Und dann kommt auch die Bürokratie als zweites Hemmnis, was unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn man Förderanträge ausfüllen muss, Berichtspflichten erfüllen muss und so weiter, das raubt sehr viel Zeit, die dann von anderen Dingen abgeht und insbesondere auch von Innovationen abgeht. Und der dritte Faktor ist das wirtschaftliche Risiko, das Unternehmen tragen müssen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, die sehr unsicher ist. Ja, wir haben eine angespannte geopolitische Lage. Wir haben in den USA, also es sind viele Faktoren, die natürlich die Unsicherheit verstärken.
Aber das gilt doch für alle. Das gilt doch auch für die USA oder für China. Da wird trotzdem investiert, in Europa und Deutschland nicht. Warum? Also was macht den Unterschied?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, zum Teil, weil die deutschen Unternehmer oder europäischen Unternehmer weniger risikofreudig sind. Ich glaube, dieses Mindset ist schon ein anderes. Und dass man natürlich auch in manchen Bereichen vielleicht stärker auf staatliche Maßnahmen hofft oder die erwartet.
Tut man das zurecht, weil man sagt ja eben gerade China, in USA, da spielt der Staat ja gerade in der Innovation eine ganz große Rolle. In Deutschland und Europa hat man bisher immer gedacht, der Staat hatte eigentlich nicht so viel zu suchen.
Also der Staat hat ja einmal die Rolle, dass er die Rahmenbedingungen setzen soll für Innovationen, ja. Und geht es zum einen darum, was bietet der Staat an als Fördermaßnahmen für Innovationen. Da gibt es ja verschiedene Förderprogramme. Also jetzt in der Hightech-Agenda wird es Förderprogramme für die verschiedenen Schlüsseltechnologiebereiche geben, sodass die auch die Unternehmen einen Anreiz haben sollten, in diese Bereiche zu investieren und hier technologische Rückstände abzubauen. Das ist die eine Sache. Dann gibt es die steuerliche Forschungszulage, die ist themenoffen. Hier können die Unternehmen selbst entscheiden, worüber sie forschen, aber sie können eben ihre F&E-Aktivität steuerlich absetzen. Ja, und das ist auch ein Instrument, was vor einigen Jahren erst eingeführt wurde, was aber sehr gut angenommen wird. Also die Zahl der Anträge ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Und es sind auch Unternehmen erreicht worden, die vorher keine F&E betrieben haben.
F&E ist Forschung und Entwicklung.
Und so gibt's auch weitere Programme, das zentrale Innovationsprogramm, Mittelstand und so weiter und so fort. Also ich glaube, Fördermaßnahmen haben wir. Es gibt auch die Agentur für Sprunginnovationen, die eingeführt wurde, gerade um besonders disruptive Innovationen zu fördern. Auch die ist recht erfolgreich darin, probiert auch verschiedene Förderformate aus. Das heißt, der Staat kann durch die Fördermaßnahmen einerseits fördern. Er kann dadurch, dass er als Ankerkunde auftritt, also wenn er etwas fördert, dann auch garantiert, dass er das Ergebnis selbst auch einsetzt. Ja, auch dadurch kann er Innovationen fördern. Und eine weitere Möglichkeit ist die innovationsorientierte öffentliche Beschaffung. Also wenn der Staat Produkte, Dienste beschafft, dann kann er darauf achten, stärker auch Startups zu berücksichtigen bei der Beschaffung. Ja, also zu sagen, auch wenn wir nicht wissen, ob die jetzt langfristig überleben werden, ja, weil sie eben noch nicht diesen Track Record haben wie ein etabliertes Unternehmen, geben wir denen eine Chance und berücksichtigen sie stärker in der Beschaffung, um Innovationen zu fördern. Und wenn der Staat selbst diese Innovationen dann noch einsetzt, dann hat das auch eine Signalwirkung für die breitere Wirtschaft.
Sie sagen, der Staat kann das machen. Tut er das denn auch?
Also er tut es zum Teil, aber er könnte es stärker, dieses Instrument stärker nutzen in verschiedenen Bereichen, ja. Ich fände es gut, wenn man sagen würde, es wäre schon mal gut, wenn der Staat, bevor er einen Einkauf tätigt oder eine Beschaffung in Angriff nimmt, zu schauen, was überhaupt an Alternativen, an europäischen Alternativen vorhanden ist.
So ähnlich wie der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag jetzt aus Angst vor US-Sanktionen zum deutschen Anbieter OpenDesk gewechselt ist, der war vorher bei Microsoft.
Aber wie viele staatliche Stellen nutzen diese Produkte? Ja, anstattdessen wird eben dann doch werden die Dienste von Microsoft gekauft. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass es Alternativen gibt. Also um das Bewusstsein zu erhöhen, es gibt vielleicht europäische Alternativen, die kann man sich mal anschauen, bevor man eben auf die üblichen Verdächtigen sitzt. Insofern finde ich das gut. Als Aufmerksamkeitshilfe ist es sicherlich gut.
Sie haben Bürokratie angesprochen. Auch da spielt der Staat ja eine Rolle. Was müsste der Staat tun, um Forschende, um Universitäten, um Technologietransfer von diesen Bürokratielasten zu befreien oder sie zumindest zu lindern?
Da gibt's ja ganz einfache Mittel, die nicht mal viel kosten. Also beispielsweise, wenn Anträge gestellt werden müssen um Fördermittel, ja, dann ist es oft so kompliziert, so aufwendig. Es dauert lange, bis eine Entscheidung getroffen wird. Wenn man dann ein Projekt bekommen hat, dann gibt es Berichtspflichten. Man muss alles Mögliche nachweisen. Da könnte man ziemlich viel abbauen. Und zum Teil wird es auch schon erprobt, ja. Die Sprint arbeitet auch zum Teil auf diese Art und Weise. dass sie sehr schnell Entscheidungen trifft für die Fördermaßnahme, aber dass dann, wenn nach einer gewissen Zeit keine guten Ergebnisse da sind, dass dann auch die Finanzierung wieder eingestellt wird. Und auch das wäre eine Möglichkeit, zum einen, um jetzt die Vergeudung von Steuermitteln zu vermeiden oder dem vorzubeugen, und andererseits aber trotzdem gute Ideen zu fördern. Was gut läuft, kann dann weiter gefördert werden. Was nicht gut läuft, da wird die Förderung gestoppt.
Welche Rolle spielt Verteidigung und Sicherheitsindustrie bei der Frage nach Innovationen und der Möglichkeit, dass Innovationen in einen großen und allgemeinen Markt kommen? In den USA spielt es eine ganz, ganz starke Rolle.
Ich denke, es könnte ähnlich sein, wenn man Dual Use, also der Möglichkeit, Produkte und Dienste sowohl für den zivilen Zweck als auch für den militärischen Zweck zu nutzen, wenn man das stärken würde. Also bei uns ist das sehr stark getrennt, die zwei Bereiche, zivile Forschung, militärische Forschung. Aber die Forschung zeigt ja, wie Sie auch sagen, dass es da eben Synergien gibt, Spillovers, eine Entwicklung, die man für den militärischen Bereich macht, die kann dann auch für zivile Zwecke genutzt werden und umgekehrt. Und diese Synergien werden in Deutschland noch viel zu wenig genutzt.
Wir haben ja jetzt in Deutschland seit einem Jahr ein Digitalministerium und wir haben ein neu aufgestelltes Forschungsministerium. Was ist Ihr erster Schluss nach der Probezeit von 12 Monaten?
Ich finde, das war die beste Entscheidung, die Bundesregierung treffen konnte, ein solches Ministerium einzurichten. Und wir als Expertenkommission Forschung und Innovation hatten das auch mehrfach empfohlen, dass ein separates Digitalisierungsministerium eingerichtet werden sollte. Allein aus dem Grund, dass man sich diesem Thema wirklich widmet, ja, dass die Priorität für Digitalisierung so hoch ist, dass man das in einem Ministerium bündelt. Und ich würde sagen, dieses Ministerium ist wirklich sehr gut gestartet. Es hat eine gute Agenda, sowohl für den Digitalbereich als auch für den Entbürokratisierungsbereich. Es gibt klare Ziele, klare Arbeitspläne. Die Bund-Länder-Kooperation ist sehr gut, gerade was die Entbürokratisierung angeht. Man macht sich die Mühe. Und ich glaube, das ist halt auch was man machen muss. Ja, das ist halt, also das sind ja mühsame Prozesse, auf die man sich da einlassen muss. Und die muss man einfach abarbeiten. Das macht natürlich auch nicht immer Spaß. Ja, aber man muss da rangehen und sagen, okay, auf welcher Ebene können wir jetzt wirklich Ballast abwerfen? Welche Prozesse können wir digitalisieren? Wie können wir die Anschlussfähigkeit zwischen den Systemen, also den Digitalsystemen auf kommunaler Länderebene, Bundesebene, die Anschlussfähigkeit schaffen und so weiter? Und das macht dieses Ministerium, finde ich, sehr vorbildlich.
In Brüssel gibt es ja auch Überlegungen zum Bürokratieabbau. Auf der einen Seite eben, indem man Bürokratie wirklich abspeckt. Auf der anderen Seite aber, und das ist vielleicht für unser Thema besonders interessant, mit dem sogenannten 28. Regime. Also Europa hat 27 Mitgliedsländer. Normalerweise muss ein Unternehmen, das den europäischen Markt wirklich bearbeiten will und im europäischen Markt wachsen will, nach 27 unterschiedlichen Rechtskreisen am Ende eben auch berichten, versteuern und sich eben verhalten. Das 28. Regime soll damit aufräumen und Unternehmen ermöglichen, nur noch in einem Rechtskreis sich zumindest für ein paar Jahre zu bewegen und da zu wachsen. Ist das eine gute Idee?
Ich finde es eine sehr gute Idee. Das würde enorm dazu beitragen, die Fragmentierung des Binnenmarkts abzubauen. Denn das ist ja auch eine der großen Hürden, ne, die das Skalieren von neuen Ideen verhindert. Und es ist so schwierig für ein Unternehmen, was in einem Land ansässig ist, in einem anderen europäischen Land aktiv zu werden. Da gehen manche Unternehmen dann lieber in die USA, weil es einfacher ist. Ja, das heißt, hier dran zu bleiben, ist unheimlich wichtig. Und ich hoffe wirklich, dass sich die EU einigen kann. Aber selbst wenn sie sich nicht einigen kann, wäre es sinnvoll, dass einzelne Länder sich zusammentun und sagen, wir starten einfach mit dieser Initiative, wir führen das ein, selbst wenn das jetzt am Anfang nur Deutschland und Frankreich sind, ja. Und man kann das dann peu à peu erweitern. Aber ich glaube, hier müssen wir wirklich einen Schritt vorankommen, weil sonst bleiben die guten Ideen auch weiterhin, ja, irgendwo in einem europäischen Land stecken, ja.
Wo schlummert das nächste BioNTech? Haben Sie da eine Idee?
Das ist natürlich sehr schwierig, weil man kann schlecht in die Glaskugel gucken. Ja, wenn ich mir jetzt so die Technologiebereiche anschaue, wo Deutschland ja auch ganz gut dasteht und was sehr zukunftsträchtig sein kann, ist die Quantentechnologie. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht eine Innovation entwickelt, die für die Zukunft, ja, um Rechenkapazitäten zu stärken beispielsweise, da neue Dinge zu entwickeln, neue Chips zu entwickeln, die auf der Quantentechnologie basieren oder auf der Photonik und die da vielleicht einen großen Fortschritt bringen.
Die wahnsinnig viel Daten auf einmal verarbeiten können, ohne das Ausmaß an Energie zu benötigen, was wir heute brauchen.
Das wäre super.
Frau Bertschek, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Ihnen und euch auch ganz vielen Dank für das Interesse an der Wissenschaft und natürlich am Transfer. Bis zur nächsten Woche. Herzliche Grüße, Ihre Eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.